Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wieder steht eine neue Ausgabe von Radio DARC an. Zum 581. Mal begrüßen wir Sie wieder zu einem spannenden Technikmagazin, wo Sie wie immer interessante Einblicke in die Welt der Technik und Wissenschaft erwartet. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die Nutzung der Kernfusion ist ein alter Traum der Menschheit, verspricht sie doch nahezu unbegrenzte Stromproduktion. Einer Gruppe Hamburger Funkamateure ist es nun gelungen, die Kernfusion zu nutzen, mit einer Technologie, die nur wenige 1.000 Euro kostet. Wenn Sie das nicht glauben, bleiben Sie dran. Aber starten wir zunächst in diese Sendung mit einem super Oldie der schottischen Band Middle of the Road. Wenn man den hört, dann geht doch gleich auch die Sonne auf, zumindest musikalisch. Hier sind Sie auf Radio DARC mit Soleil, Soleil. Just a little bit sad.
Oh, Soleil, 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 Soleil News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. BBC London sendet wieder auf Kurzwelle in persischer Sprache. Der erste WWAYL-Wettbewerb voller Erfolg. Bochumer Weltraumtag mit Amateurfunkbeteiligung und Ham Camp 2026 jetzt anmelden. Am Mikrofon Conny Farren. Die meisten Sender haben seit Jahren ihre Kurzwellenaussendungen eingestellt, so auch einst bekannte Größen wie die Deutsche Welle und die BBC. Vor dem Hintergrund des militärischen Konflikts im Nahen Osten scheint es nun einen Schwenk zu geben. Nach Radio Japan und Radio Slowakia International ist nun auch die britische BBC zumindest vorübergehend wieder zu Kurzwellensendungen zurückgekehrt. Seit Kriegsbeginn wurde ein neues Programm in Farsi beobachtet, der Sprache im Iran. Dies berichtet die österreichische Zeitung Horizont in einem Artikel vom 9. März 2026. Seitdem das Mullah-Regime das Internet weitgehend blockiert hat, ist der Hörfunk auf Mittel- und Kurzwelle wieder ein unverzichtbarer Weg geworden, um Hörer mit unabhängigen und objektiven Informationen zu versorgen. Die BBC-Sendungen kommen täglich von 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr UTC auf 12.065 kHz, von 16.30 Uhr bis 17 Uhr UTC auf 9.770 kHz sowie von 18.30 Uhr bis 19 Uhr UTC auf 6.130 kHz. Die BBC berichtet oft unter schwierigen Bedingungen. Korrespondenten wie Lies to Say arbeiten teilweise direkt aus Teheran, müssen dabei aber oft Auflagen akzeptieren, wie etwa das Verbot, Material direkt für den persischen Dienst zu verwenden, um ihre Akkreditierung nicht zu gefährden. Mit 300.509 Funkverbindungen ist am Sonntag, dem 15. März, der erste Young Ladies Worldwide Award, kurz WWAYL, zu Ende gegangen. Es war eine anspruchsvolle Woche, voller Frauenpower, berichtet die zuständige YL-Referentin im DARC, Heike Drexler, Delta Lima 3, Hotel Delta, stolz. Es haben sich 292 funkende Damen aus 51 Ländern registriert, eine wirklich bemerkenswerte Anzahl. Die YLs aus Deutschland wurden mit 37.945 Verbindungen Landessieger. In der Kategorie Allband Mix belegte Petra Delta Lima 5 Papa India Alpha den ersten Platz mit 4.981 Verbindungen. In der Kategorie Morse ging der erste Platz ebenfalls an eine deutsche YL, an Tina Delta Lima 5 Yankee Lima mit 3.112 Funkverbindungen. Heike, Delta Lima 3, Hotel Delta, gratuliert herzlich und erklärt, beachtenswert finde ich, unter den besten 50 Funkamateurinnen in der Kategorie Allband Mix befanden sich 11 aus Deutschland, in der Kategorie SSB 16 und in der Kategorie Digi immerhin 12. Weitere Ergebnisse sind im Internet nachzusehen. Diese WWA-Aktivität war zwar kein Contest, aber die Live-Übertragung der Verbindungen spornte irgendwie jeden an. Es entstand gewissermaßen ein kleiner Suchtfaktor nach Pile-Ups. Weltweit waren 48.910 Hunter am Start. Die Verbindungen waren sehr herzlich. Dieser Erfolg schreit nach einer Wiederholung im Jahr 2027. In diesem Jahr fand der Bochumer Weltraumtag bereits im Frühjahr statt. Am Samstag, dem 28. März, kamen dabei gleich mehrere Ereignisse zusammen. So gab es den Tag der Raumfahrt, an dem sich die AMSA DL und die Sternwarte Bochum als Teil des Bildungsbüros ESERO Germany erfolgreich beteiligt haben. Gleichzeitig war das auch der Tag der Astronomie. Daher hat man sich entschlossen, den Tag gemeinsam mit einem abwechslungsreichen Programm zu gestalten, mit Kurzvorträgen, Präsentationen rund um die Themen Raumfahrt, Astronomie, MINT-Bildung und natürlich auch Amateurfunk. Besucherinnen und Besucher erlebten spannende Vorträge wie Neuigkeiten aus ESERO Germany und dem DRL über Deep Space Antennentechnik und zur kosmischen Strahlung aus dem Weltraum und von der Sonne. Das Tagungs- und Vortragsprogramm ist auf der Webseite der AMSA DL nachzulesen. Gleichzeitig fand an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr im und rund ums Radom der Sternwarte Bochum ein ESERO Familientag statt. Unter dem Motto Abenteuer Weltraum. Spaß und Wissenswertes für Groß und Klein erwartete die Besucher. Sie konnten sich auf eine Entdeckungsreise begeben und tauchten in die Welt von Astronomie und Raumfahrt ein. An verschiedenen Mal-, Bastel- und Experimentier- sowie Informationsstationen gab es ebenfalls für die Gäste viel zu entdecken. Vom 26. bis 28. Juni lockt wieder die größte europäische Funkfachmesse tausende Funkamateure nach Friedrichshafen. Das ist die Ham Radio. Der DARC e.V. als ideeller Träger der Messe wird auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm am Bodensee anbieten. Dazu zählt seit Jahren auch das sehr beliebte Ham Camp. Der Verein bietet dort Teilnehmern bis 27 Jahren, Jugendgruppen und ihren Betreuern wieder die Möglichkeit, zu einem günstigen Preis von 85 Euro an der Messe teilzunehmen und Gleichaltrige aus allen möglichen Ländern kennenzulernen. Das Ham Camp befindet sich direkt auf dem Gelände in einer ungenutzten Messehalle und hat Platz für 120 Leute. Im Preis inbegriffen sind 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag, Eintritt zur Messe, Frühstück, Waschräume, PKW-Parkplatz an der Halle und Strom im Schlafabteil. Alle weiteren Infos und die Online-Anmeldung gibt es auf der DARC-Webseite unter dem Suchwort Hamcamp. Für Rückfragen stehen die Organisatoren auch unter der E-Mail-Adresse hamcamp@darc.de zur Verfügung. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. So, weiter geht es jetzt wieder mit einem weiteren Super-Oldie aus den goldenen Zeiten des Radios. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zurück in das Jahr 1967 zu David and Jonathan und ihr Song heißt Lovers of the World Unite.
Song. If you feel the world is wrong, all division, nothing shared, dreams have died and no one cared. It seems that just the young know how, so I ask them, listen now. Lovers are such a pity, such a shame. Man has only he to blame. Give him beauty, give him life. He created a toil and strife. It seems that just the young know how. So I ask them, listen now. Lovers are
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Die Katastrophen der vergangenen Jahre haben es leider in drastischer Form offenbart. Telefon, Internet und Handynetze, die sind hierzulande alles andere als krisensicher. Wenn zum Beispiel der Strom ausfällt, dann fällt auch wenige Stunden später der Mobilfunk aus. Der Grund? Die Akkus der Basisstationen, die sind dann in aller Regel leer. Davon betroffen sind nicht nur private Nutzer, sondern auch die Behörden und die Energieversorger. Die brauchen nämlich unbedingt ein krisensicheres und stabiles Funknetz, um nach einem Blackout wieder die Stromversorgung aufbauen zu können. Wie sieht der Stand aus, hier ein sicheres Funknetz einzurichten? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Der Experte hierfür ist Peter Welchering. Das Gespräch führte Jens Kube vom Deutschlandfunk.
Naja, wir bauen dran hierzulande und das schon seit einigen Jahren. 2021 und 2022 waren ganz entscheidende Jahre. Da hat nämlich die Bundesnetzagentur das sogenannte 450 MHz Funknetz zugeteilt. Das ist das Funknetz der Energie- und Wasserversorger. Und für den Netzausbau ist die eigens gegründete 450 Connect GmbH zuständig. Und mit dem Netz soll eben im Krisenfall die gesamte Kommunikation der Energieerzeuger gewährleistet werden.
Und was umfasst diese Kommunikation? Auch Sprachkommunikation?
Ja, um Sprachkommunikation geht's auch, aber das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich nicht auf der Sprachkommunikation, sondern auf der Datenkommunikation. Um etwa nach einem Stromausfall Photovoltaikanlagen wieder ans Netz zu kriegen, müssen die auf den Frequenzpunkt genau synchronisiert werden. Und dafür braucht's ein Mobilfunknetz, das etwa die Wechselrichter steuert, das Messsysteme verbindet. Und das alles soll eben über das 450 MHz Netz laufen.
In Baden-Württemberg wurde ja 100. Funkstandort für dieses 450 MHz Netz bekannt gegeben. Wie weit sind wir denn da mit dem Ausbau?
Ja, Baden-Württemberg steht ja insgesamt relativ gut da, denn von den 170 Funkstandorten für die landesweite Abdeckung in dem Fall sind jetzt eben 100 in Betrieb und gebaut. Bundesweit sieht es da ein bisschen schlechter aus, denn im gesamten Bundesgebiet da brauchen wir, so lauten die Berechnungen, 1700 Funkstandorte. Und aktuell sind 60% der Fläche in Deutschland auf diese Weise versorgt. Also da müssen wir tatsächlich noch eine Schippe drauflegen.
Nun haben wir ja nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 2021 war das gesehen, was alles passieren kann, wenn Mobilfunk auch ausfällt in solchen Krisensituationen. Was kann dann in so einer Situation das 450 MHz Netz überhaupt abdecken?
Ja, das soll neben den Energieversorgern auch anderen Betreibern kritischer Infrastruktur zur Verfügung stehen, also etwa öffentlicher Personennahverkehr, Gesundheitsversorgung, bis hin zu Krisenstäben der Hauptverwaltungsbeamten, sprich der Oberbürgermeister oder der Landräte eben in den Kommunen und Landkreisen. Allerdings auch hier mit dem Hauptaugenmerk auf Datenübertragung. Sprachtelefonie wird es auch da geben, aber das soll eben nicht der Hauptzweck sein.
Dann wird also auch zum Beispiel der Katastrophenschutz mit eingebunden. Der normale Smartphone-Anwender, also das normale Mobiltelefonieren, das bleibt außen vor, oder?
Ja, der normale Anwender, der normale Smartphone-Besitzer, der wird kein Endgerät und keine SIM-Karte für dieses 450 MHz-Netz erwerben können. Aber er soll davon auch profitieren. Ob das dann wirklich passiert, ist allerdings noch die Frage, muss man sehen.
Ja, da fragt man sich natürlich auch, wie soll das dann überhaupt gehen, dass er davon profitieren kann, wenn er keine Endgeräte hat?
Ja, indem zum Beispiel schneller Ersatzbasisstationen für den Mobilfunk nach dem Ausfall von normalen Basisstationen aufgebaut werden oder Glasfaserstrecken können dann schneller repariert werden, die Basisstationen wieder angeschlossen werden oder es können auch schneller beschädigte Vermittlungsstellen in Betrieb genommen werden. Und das muss ja alles koordiniert werden. Dabei kann tatsächlich das 450 MHz Netz helfen, weil die Koordinierung des Katastrophenschutzes darüber auch teilweise laufen kann. Und neben den Ortsnetzstationen der Energieversorger können dann eben auch Vermittlungsstellen in ihrer Funktionsfähigkeit schnell abgeprüft, es können schneller Schadensübersichten erstellt werden und somit kann auch schneller repariert werden. Das setzt aber alles zusätzliche Aufwendungen neben dem 450 MHz Netz voraus. Zum Beispiel mehr mobile Basisstationen, Satellitenkommunikationsanlagen und entsprechend viele Katastrophenschutzzüge, die das dann auch umsetzen und einfach einrichten können.
Und wurde da aus der Ahrtal-Katastrophe gelernt? Sind wir jetzt ausreichend gut aufgestellt dafür?
Also die Katastrophenschutzexperten sagen nein, wir sind nicht gut dafür aufgestellt, nicht gut genug zumindest. Das 450 MHz Netz ist ein wichtiges Teil im Gesamtpuzzle. Etwa das Technische Hilfswerk braucht für seine Weitverkehrsfunktrupps viel, viel mehr mobile Vermittlungsstellen, als sie die haben. Bei vielen Zügen des Katastrophenschutzes fehlt es an Richtfunkstrecken und der entsprechenden Stromversorgung, also langlaufenden Akkus oder Notstromaggregate. Und das sogenannte Disaster Recovery Management der Telekommunikation-Provider, das ist zwar ein bisschen aufgebaut worden nach Ahrtal, aber das reicht bei weitem nicht. Und vom früheren Stand des Katastrophenschutzes der Deutschen Bundespost, Abteilung Fernmeldedienst, da sind die wirklich weit entfernt.
Also was muss jetzt dringend passieren?
Ja, beim Ausbau des 450 MHz Netzes muss Gas gegeben werden. Die Pläne der Sicherheitswissenschaftler, die ja schon seit einigen Jahren für genau solche Katastrophenszenarien auf dem Tisch liegen, die sollten endlich mal berücksichtigt werden. Im Prinzip gibt es jetzt für Katastrophenfälle dieser Art zwei Szenarien. Entweder der Katastrophenschutz wird mit entsprechend vielen mobilen Basisstationen ausgestattet, zum Beispiel das Technische Hilfswerk, oder die Telekommunikationsprovider, also etwa Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom und so weiter, die müssen Kräfte und solche Stationen für den Katastrophenschutz abstellen. Bisher gibt es Vorschriften zu eben diesem Disaster Recovery Management, aber die sind eben unzureichend. Und diese Kräfte mit ihrem Gerät, also den mobilen Stationen, die müssen direkt als Katastrophenschutzkräfte eingesetzt werden können. Und eines der beiden Szenarien oder am besten sogar beide, die müssten wir eigentlich relativ schnell umsetzen.
Mobile Kommunikation für den Katastrophenfall in Deutschland, darüber sprach ich mit Peter Wächering. Dankeschön.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Die Energieversorgung ist gewissermaßen die Achillesferse der Menschheit. Energie braucht man schon immer, beginnend mit der Dampfmaschine, des Benzinmotors bis hin zum elektrischen Strom. Heute ist ein Leben ohne Strom nicht mehr denkbar und daher dreht sich ein Großteil der politischen Debatte um die Stromversorgung der Zukunft. Generationen von Forschern arbeiten daran. In Bezug auf Gewinnung, Umformung, Übertragung, Speicherung und sparsame Nutzung elektrischer Energie wurden und werden große Anstrengungen unternommen und jeder noch so kleine Hoffnungsschimmer wird in Windeseile kommuniziert. Einer der heißesten Kandidaten für den Strom der Zukunft ist die Kernfusion. Seit Jahrzehnten forscht man daran, bisher mit mäßigem Erfolg. Das könnte sich nun aber gründlich geändert haben. Bei der Kernfusion versucht man nämlich, die Energiegewinnung auf unserer Sonne künstlich nachzuahmen. Das Problem dabei ist, nun ja, die irrsinnige Hitze, die dabei entsteht. Mehrere Millionen Grad heiß muss ein Plasma sein, damit darin Wasserstoffatome fusionieren und durch den sogenannten Massendefekt große Mengen Energie erzeugen. Was die Wissenschaft seit Jahrzehnten mit gigantischem Aufwand entwickelt, ist einer Gruppe Hamburger Funkamateure nun tatsächlich gelungen. Sie können nun die Kernfusion nutzen. Mit technischen Mitteln, die nur ein paar tausend Euro kosten. Es ist mitnichten eine technische Sensation, die da möglich wurde. Es ist nur das Aufgreifen einer Lösung, die schon lange da war. Es gibt in der Geschichte viele Beispiele, wie nicht Spitzenforscher, sondern ganz normale Menschen technische Durchbrüche gelangen. Schauen Sie beispielsweise mal auf die Entwicklung des Flugzeugs. Die erste Flugmaschine wurde um das Jahr 1900 nicht durch Ingenieure und wissenschaftliche Akademien gebaut und geflogen. Es waren Fahrradmechaniker. Sie sind nun neugierig geworden, wie die Verwertung der Kernfusion aussieht? Ich werde es Ihnen erklären. Kernstück ist ein Fusionsreaktor namens Ilios. Entwicklung und Bau standen in keinem Haushaltsplan oder Parteiprogramm. Niemand wurde dafür gewählt oder abgewählt. Schließlich ist die Megaanlage im wahrsten Sinn des Wortes außerirdisch und der Betriebsbeginn kann nur grob geschätzt werden. Dieser Fusionsreaktor erzeugt nun Energie in allen möglichen Frequenzbereichen nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz, die technisch genutzt werden kann. Das zugrunde liegende Prinzip ist die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Jeder Körper, der einen vom absoluten Nullpunkt verschiedene Temperatur aufweist, strahlt Energie ab. Demzufolge ist die gesamte ausgestrahlte Energie proportional zur vierten Potenz der absoluten Temperatur des Körpers. Je heißer es also wird, desto höher ist die Energie und auch die Frequenzverteilung. Diese Energie wächst rasant, wie gesagt, mit vierter Potenz. Das hat aber auch massive Nebenwirkungen auf den menschlichen Körper. Schutzmaßnahmen sind nötig. Bei längerem Aufenthalt im Strahlungsbereich des Fusionsreaktors sollte man unbedingt Schutzkleidung tragen und freiliegende Hautpartien mit Schutzfett einschmieren. Sonst kommt es zu Verbrennungen auch mit Spätfolgen. Die Energieübertragung erfolgt mit Radiowellen im hochfrequenten Bereich. Technisch interessant ist vor allem der Bereich von 400 bis 700 Nanometer Wellenlänge. Diese können aufgefangen und in elektrischen Strom umgewandelt werden. Hierzu bedienen sich die Anwender spezieller Antennen vom Typ MCFP. Das steht für monokristalline Flachpanel. Das sind flache Antennenformen, die man beispielsweise auf einem Hausdach installieren kann. Die Rotation der Erde verursacht allerdings Unterbrechungen im Empfangsbetrieb. Dies gleicht man mit einem stationären Speicher aus. Noch ein paar Worte zur rechtlichen Situation. Da man nur im Empfangsbetrieb ist, kann das Ganze weitgehend lizenzfrei genutzt werden, muss aber bei der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde angemeldet werden. Schließlich will man nicht, dass sich diese revolutionäre neue Technologie unkontrolliert verbreitet. Stand heute gelingt es, rund 25% der eingestrahlten Kernfusionsenergie in elektrischen Strom umzuwandeln. Man kann nur hoffen, dass sich die Nutzung der Technik schnell noch weiter verbreitet und nicht auf eine Gruppe Hamburger Funkamateure beschränkt bleibt. Die hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von Ilios würde zu einem Zustand führen, dass man in ein paar Jahren unseren Kindern das Wort Energiemangel erklären müsste. Super Sache, die Nutzung der Kernfusion, oder? Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG.
sun, I say it's all right.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Hemglock lebt weiter. Hemglock? Ist vielleicht noch nicht jedem Funkamateur begegnet. Das ist eine sehr interessante Software, mit der sich nicht nur die aktuelle Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen darstellen lässt, daher der Name, sondern es sind auch Karten mit Ausbreitungspfaden und Ausbreitungsbedingungen und alle möglichen anderen Informationen für den Funkamateur abrufbar. Doch am 29. Januar wurde bekannt, dass der Entwickler Elwood Doveny, Whisky Bravo 0, Oscar Echo Whisky, schwer krank gewesen war und sich aus dem Leben verabschiedet hatte. Er hatte noch eine letzte Version veröffentlicht, 4.22, doch diese hätte Mitte Juni 2026 aufgehört zu funktionieren, weil die von Elwood gemieteten Server dann nicht mehr weiter bezahlt und damit nicht mehr weiter betrieben worden wären. Das war jetzt natürlich ein Problem. Viele OEMs haben sich die Hemglock-Software in eine eigenständige Raspberry Pi-Lösung einprogrammiert. Man konnte sie auch auf einem PC-Bildschirm abrufen, aber das will ja nicht jeder. Man stellt sich dann doch lieber eine Uhr in die Ecke, die einfach nur Uhr ist und eben was sonst noch die Software alles bietet, aber ohne dabei den Stations-PC zu belegen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Wenn die Server hinter dem Ganzen nicht mehr funktionieren, dann geht die Uhr auch nicht mehr und die ganze Angelegenheit wäre Elektroschrott geworden. Doch das wurde relativ schnell von der Amateurfunk-Community abgewendet. Es gibt mittlerweile einige Alternativen, zum Beispiel die Open-Source-Version Open Ham Clock von Kilo Null Charlie Juliet Hotel. Wer will, kann sich dort also sogar seine eigene Software neu kompilieren. Die Open Ham Clock ist allerdings auch direkt im Browser aufrufbar, also ohne jegliche zusätzliche Hardware. Was Ham Clock so alles kann, hat übrigens Michael Delta Lima 2 Yankee Mike Romeo in einem Video auf seinem YouTube-Kanal recht ausführlich beschrieben. Das kann sich da also jeder mal live im Betrieb ansehen, der es noch nicht kennt. Doch tatsächlich ist inzwischen auch ein direkter Weiterbetrieb der bestehenden Lösung ohne komplette Neuprogrammierung möglich. Auf der Webseite hemclock.com von Bruce Ettrich, Whisky 4, Bravo, Alpha, Echo gibt es nun neue Server, mit der die Urhardware weiterbetrieben werden kann. Bruce war vorher schon mit dem Entwickler Elwood in Kontakt gewesen, hatte sich diese Domain gesichert und Elwood hatte in die letzte Version, die er noch programmiert hat, die Möglichkeit gegeben, andere Server zum Betrieb aufzurufen. Man muss also lediglich diese eine Stelle ändern. Wie das genau geht, ist auf der Seite hemclock.com beschrieben und praktisch den Serverzugriff seiner Uhr umdirigieren. Dann läuft sie so wie vorher weiter. Bruce wird die Software eventuell auch weiterentwickeln, das hängt von seiner Zeit ab. Aber auf jeden Fall hat er versprochen, dass seine Server auch kostenlos zugänglich sein werden, so wie die des ursprünglichen Entwicklers. Auch wenn er sich natürlich über eine Spende freut. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C.
Bye.
immer Ärger mit den Chatbots. Die Large Language Models, die Chatbots, machen nicht immer, was sie sollen. Beziehungsweise eigentlich schon, aber sie sollten es nicht tun. Was ist los? Grok, der Chatbot von Elon Musk, der hat zwar keine Probleme mit rassistischen Texten, aber Bilder von küssenden Pärchen generiert er beispielsweise nicht. Das ist im prüden Amerika nicht erwünscht. Ne, also Liebe statt Hass, das geht nicht. Kein Problem hat er allerdings damit, aus Bildern von angezogenen Personen, beispielsweise solchen, die gerade zur Kneipentür hereinmarschieren, mal eben Nacktbilder zu generieren. Und zwar natürlich ohne das Einverständnis der Betreffenden. Und das auch von Kindern und das Ganze dann automatisch auf X zu posten, also ehemals Twitter, gehört auch Elon Musk. Den so Bloßgestellten gefällt das natürlich gar nicht. Und Kinderpornografie geht noch viel weniger. Unter anderem die englischen Behörden befinden sich da momentan im Clinch mit Elon Musk. Und wie hat der reagiert? Jetzt werden die Bildergenerierungen nur noch zahlenden Kunden angeboten. Also wenn man dafür bezahlt, dann ist es völlig okay, fremde Leute einfach nackig zu machen. Komische Einstellung. Naja, wenn es dagegen um etwas seriösere Dinge geht, dann wird's schwierig mit den Chatbots. ChatGPT hat jetzt einem niederländischen Paar die Hochzeit versaut. Die sind jetzt wieder Single, das Finanzamt freut sich und die beiden ärgern sich, weil die hatten sich einen ganz bestimmten Tag als Hochzeitstag ausgesucht. Ihr Trauredner hat allerdings den Fehler gemacht, sich die Rede von ChatGPT schreiben zu lassen. Und er hat dann zwar eine schöne lyrische Ansprache generiert, die allen Beteiligten gut gefallen hat, die aber dummerweise nicht dem erforderlichen Gesetzestext für eine Heirat in den Niederlanden entsprochen hat. Dem anwesenden Standesbeamten ist das nicht aufgefallen, allerdings später dem zuständigen Standesamt. Und die Hochzeit wurde jetzt ganz offiziell annulliert. Tja, und da sagt jetzt noch einer, unsere Behörden wären bürokratisch. Nein, nein, anderswo muss auch alles Recht und Ordnung haben. Da könnte ja jeder kommen und heiraten. Nee, nee. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Remember back when love first found us, we'd go slipping out of town, and with love beneath the moonlight, on a blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom, and we'll go walking once again. Thank you.
Der afrikanische Netzbetreiber Seacom untersucht derzeit die Idee eines Unterseekabels, das aber gar nicht im Meer läuft, sondern im Sand, also quer durch das Herz Afrikas auf dem Landweg. Unterseekabel verlaufen zwar aktuell entlang der Ost- und Westküste Afrikas, doch keine Verbindung durchquert den Kontinent direkt. Da einmal komplett außenrum ist dann doch etwas blöde. Aber da Unterseekabel bauartbedingt ziemlich robust sind, überlegt man jetzt, ob man nicht einfach ein solches auch durch die Wüste zieht. Der Vorteil ist halt, dass diese Unterseekabel keine Energiequellen entlang der Strecke benötigen. Die werden ja vom Ende her versorgt. Und wo immer es möglich ist, können sie auch unter Wasser, beispielsweise durch das Rote Meer oder durch Sümpfe verlegt werden, was es dann für Kriminelle schwerer macht, das Kabel auszugraben und zu beschädigen. Das Problem hat man ja laufend. Da denken dann Kriminelle, da wäre Kupfer zu holen, was dann natürlich gar nicht der Fall ist. Oder es geht einfach nur darum, die Leitung zu unterbrechen, ob jetzt in der Ostsee oder in Berlin. Das ist dann zumindest etwas schwieriger. Die Unterwasserkabel enthalten jedoch kein Kupfer, sondern Aluminium zur Stromübertragung und das ist dann nicht so interessant. Problem ist nur, dass die Kabeldiebe das vermutlich gar nicht wissen. Aber bislang ist das Ganze nur eine Idee, denn es müssten dazu viele verschiedene Länder durchquert werden und wie einfach das politisch zu lösen ist, das ist ja auch noch die Frage. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, oh, Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum 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 bum.
Mr. Sandman.
Yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold.
Someone to hold.
Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst.
Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Krisenkommunikation, eine wichtige Sache. Dafür spielt auch die Kurzwelle eine gewisse Rolle, nämlich immer dann, wenn es darum geht, über den lokalen Bereich hinaus Verbindungen bereitzustellen. Das wissen die Militärs und Blaulichtorganisationen, wird aber von der Politik oft unterschätzt und vergessen. Auch die Funkamateure wissen das, wobei Gott sei Dank Notfallkommunikation mit ihnen eher selten ist. Normalerweise erfreuen sie sich der weltweiten Kommunikation mit Gleichgesinnten. Und dafür sollten wir uns das Funkwetter genauer anschauen. Mikrofon frei für unseren Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Prognose.
Das letzte Wochenende war erwartet stürmisch im Erdmagnetfeld. Es waren die Plasmawolken dreier koronaler Masseauswürfe, die es am frühen Samstagmorgen und dann zweimal am späten Sonntagabend ordentlich rappeln ließen. Der K-Index stieg jeweils auf 6 bis 7 und es gab Aurora. Auch der Freitag vor dem letzten Wochenende war bemerkenswert. Da zeigt die Flare-Statistik den Wert 0. Nicht mal ein C-Flare wurde registriert. Das gab's schon länger nicht mehr. Wenig Sonnenaktivität bei starker magnetischer Unruhe, das klingt zunächst mal seltsam. In der Abschwungphase des solaren Zyklus kommt das aber durchaus vor, weil nicht mehr ständig aktive Regionen sichtbar sind und die Sonnenaktivität daher recht wechselhaft ist. Das ist so ein bisschen April-Funkwetter. Die Flares setzten nach dem einen Tag wieder ein, wenngleich auf niedrigem Niveau, denn es zeigten sich neue aktive Regionen. Die ließen den solaren Flux bis zum Ende der Woche auf 150 Einheiten klettern. Das stürmische Wochenende und die anschließend nur langsam abklingende Unruhe hinterließen aber tiefe Spuren in der Ionosphäre. Bis zum Dienstag öffnete das 15-Meter-Band nur mit Mühe. Ab Mittwoch stiegen dann die Werte und erst am Freitag gab es wieder die ersten zaghaften Öffnungen auf 10 Meter. Viel mehr wird es aber auch nicht mehr werden, denn die Tag- und Nachtgleiche liegt hinter uns und die Ionosphäre stellt mit großen Schritten auf Sommerbetrieb um. 10 und 12 Meter werden sich jetzt zunehmend rar machen und erst im September wieder zuverlässig für uns da sein. Hoffentlich zumindest, denn die Sonnenaktivität geht ja immer mehr zurück. Aber wenn es die Sonne nicht ganz anders macht als üblich, dann haben wir für den nächsten Herbst und Winter noch recht gute Chancen. War die Sonnenoberfläche Anfang der Woche noch recht blank, so bevölkert sie sich im Augenblick wieder etwas mehr mit aktiven Regionen, die allesamt von der Sonnenrückseite hereindrehen. Eine davon ist recht flareaktiv. Der solare Flux wird nächste Woche im Bereich von 130 bis 170 Einheiten gesehen. Das Risiko von Störungen des Erdmagnetfelds durch koronale Masseauswürfe ist zunächst noch gering, nimmt im Laufe der Woche aber zu. Ein kleines koronales Loch wird Sonntag bis Dienstag etwas Unruhe ins Erdmagnetfeld bringen. In der Woche ist es magnetisch tendenziell ruhig, kurze aktive Intermezzi bleiben aber möglich. Es öffnen alle Bänder, 10 und 12 Meter allerdings nur zeitweise. Dort wird Sporadik E nun langsam wieder interessant. 14 MHz bleibt ab und an schon wieder bis Mitternacht Lokalzeit offen. Nachts darf an den magnetisch ruhigeren Tagen durchgängig mit dem 30 Meter Band gerechnet werden. Und damit willkommen im Sommerhalbjahr. Auch die Uhr zeigt ja inzwischen schon wieder Sommerzeit. Schauen wir mal, was sich draus machen lässt fürs Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Musik. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.